Ja, mit diesem kleinen Trailer wollten wir euch ganz herzlich begrüßen. Ihr habt so einen kleinen Einblick in unsere Gemeinde bekommen. Ja, und auch im Namen aller anderen Westler begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ja, heute ist ein ganz besonderer Gottesdienst, zumindest für uns, weil wir dürfen zum einen diesen Gottesdienst gestalten, aber wir werden heute auch ausgesegnet. Das heißt, heute ist unser letzter Auftritt als Tochtergemeinde hier. Und das ist für uns schon etwas ganz Besonderes und wir freuen uns darauf. Zum einen, dass wir den Gottesdienst gestalten dürfen, darauf freuen wir uns, weil wir einfach in den ganzen Jahren hier von der Muttergemeinde auch sehr profitieren durften. Und das möchten wir euch ein Stück weit zumindest heute mit diesem Gottesdienst auch zurückgeben und wir hoffen einfach, dass ihr euch hier wohlfühlt und dass es euch gefällt. Aber wir freuen uns eben auch, dass wir ausgesegnet werden, weil es einfach eine ganz spannende Zeit ist für uns. Wir erleben ganz, ganz viel mit Gott. Wir erleben ganz viele tolle Sachen und wissen einfach, dass ohne das, was Gott tun würde, wir nicht an dem Punkt wären, wo wir heute sind. Und dafür sind wir dankbar. Und deswegen möchte ich auch Gott, unseren Vater im Himmel und seinen Sohn und den Heiligen Geist jetzt auch ganz besonders noch begrüßen. Und ich bitte euch einfach dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, dass du einfach auch hier bist und dass du zugesagt hast, unter uns zu sein, wo wir einfach in deinem Namen versammelt sind. Und das wollen wir wirklich sein. Wir wollen von dir erwarten, dass du heute zu uns redest, dass du uns weiterführst in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du auch das zugesagt hast. Und ich danke dir, dass du ja so viel schon gegeben hast und dass du das auch weiterhin tun wirst. Und so bitte ich dich, dass du diesen Gottesdienst segnest für jeden Einzelnen, der hier ist. Und dass du ihm begegnest an der Stelle, wo er dich gerade braucht, sodass jeder wirklich gestärkt hier herausgehen kann, ja, und weiß, du bist ein Vater, der ihm nachgehen wird. Amen.
und ich. Sein Haus ist voller Freude. Sein Haus ist voll Musik. Hier ist ein Ort des Friedens. Hier findest du das. Sein Haus ist voller Freude. Sein Haus ist voll Musik. Hier ist ein Ort des Friedens. Hier findest du das Glück.
Leidenschaft. Und zu diesem Thema möchte ich zwei nette Leute nach vorne bitten. Einmal die Esther Drastik und einmal den Wolfgang Weber. So, ihr beiden, ich habe gehört, dass ihr eine große Leidenschaft habt. Esther, von dir habe ich was ganz Besonderes gehört, das hört man eher weniger. Du springst mit dem Fallschirm. Ist das richtig?
Ja, das kann man so sagen. Immer wieder mal, wenn schönes Wetter ist, springe ich aus dem Flugzeug raus.
Das ist für mich unglaublich. Wolfgang, von dir habe ich etwas mehr mitbekommen. Im Sommer bist du immer total entspannt, mit einem strahlenden Lächeln in die Gemeinde gekommen und in einen knackigen Lederoutfit gekleidet. Ja, und dein Gesicht strahlte. Was machst du?
Also ich fahre Motorrad, ganz neu. Ich habe eine ganz neue Leidenschaft entdeckt. 2005 habe ich mit 55 Jahren, im letzten Jahr habe ich einen Führerschein gemacht. Und fahre jetzt Motorrad und bin richtig froh und happy und das macht Spaß.
Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass du dann mal in die Gemeinde gekommen bist und gesagt hast, Leute, bitte betet für mich, weil du hattest da irgendwie eine größere Herausforderung vor dir. War das die Prüfung, ne?
Das war natürlich die Führerscheinprüfung und mit 55 Jahren nochmal aufs Motorrad. Und eine Prüfung zu machen, das ist ja eigentlich heutzutage nicht so einfach, einen Führerschein zu machen. Hinzu kommt, das muss ich auch sagen, ich hatte ja, einige wissen das ja, vor 6 Jahren eine schwere Herz-OP gehabt. Und da hatte ich eigentlich gedacht, naja, wenn du das überlebst, das war's dann, dann wirst du wahrscheinlich Rentner sein. Und ich bin so froh, dass Gott mich eigentlich so gesund gemacht hat, dass ich Motorrad fahren kann und einfach unsere schöne Welt, unser Deutschland, sage ich mal, einfach erstmal so entdecken kann und das macht einfach Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Saison und ich finde diesen Schnee, auch wenn er so schön ist, ganz furchtbar.
Das habe ich mir gedacht. Aber das Gute ist, dass man jetzt in die Stadt fahren kann und sein Auto auf die Motorradparkplätze stellen kann, weil sowieso keiner fährt, denke ich mir. Okay, Esther, bei dir, ist das nur Leidenschaft oder ist das auch manchmal Herausforderung, aus dem Flugzeug zu springen?
Also Anfang dieses Jahres war es eher eine Herausforderung, aus dem Flugzeug zu springen, weil der letzte Sprung war im Ende September. Und wenn man so eine lange Zeit dazwischen hat, dann ist es immer so doch so neu. Und vor allen Dingen kostet das einfach auch viel Zeit, weil die sind da halt sehr gewissenhaft. Man muss dann nochmal so ein Training absolvieren, dass man auch seinen Reservefallschirm ziehen kann. Und dann steht man da rum und wartet, dass einer Zeit hat. Ne, man ist morgens um 11 Uhr dahin gerast und dann wird es 12, dann wird es 1 und dann hat der Erste vielleicht mal Lust zu sagen, so, dann komm doch mal. Ja, dann sitzt man da oder hängt man in so einem Hänger, so einer Attrappe und kriegt dann so verschiedene Bilder vorgezeigt. Und ich hatte dann, weiß nicht, verschiedene Bilder nicht ganz so erkannt. Und mein Lehrer sagte dann, los, runter, du springst nicht. Ich sah dann alle Sachen schon schwinden und war schon ziemlich sauer und angefressen. Und dann so nach 4 Stunden endlich ins Flugzeug zu steigen, war dann doch schon heftig. Aber was ich immer sehr gut finde, auch wenn man diese Wartezeit hat oder man guckt raus und denkt, heute ist gutes Wetter, man fährt hin. Und dann wird gesagt, nein, tut uns leid, der Wind ist so heftig, Schüler dürfen heute nicht springen. Dann fährt man wieder nach Hause und es war's. Oder man nimmt sich das ganze Wochenende frei, verschifft die Kinder irgendwo hin und man kommt raus, es regnet. Geht auch nicht. Naja, also es ist immer doch mit sehr viel Hängen und Bangen zu machen. Aber das Schöne daran ist einfach, wenn ich so im Flugzeug sitze, man hat ungefähr so 10, 15 Minuten Zeit, bis man auf 1500 Meter ist. Das ist eine sehr intensive Gebetszeit, die ich dann habe. Und freue mich dann immer, dass Gott dieses Gebet erhört. Man irgendwie aus diesem Flugzeug rauskommt, das geht eigentlich relativ schnell. Aber dann in die gute Lage zu kommen, ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber wenn dann der Schirm aufgeht und man sieht, es ist alles in Ordnung, freut man sich. Nicht so wie Wolfgang, der dann die Welt so von unten so sieht, sondern so von oben, völlige Stille. Und dann weiß man, ja, das war's.
Das heißt, du erlebst dann beim Runterspringen auch intensive Lobpreiszeiten, weil du so dankbar bist, dass es geklappt hat, oder was? Sehr gut, ein Weg zu mehr Nähe mit dem Vater, ne? Sehr gut. Also es gibt also auch so nicht so schöne Dinge bei diesem Hobby, das habe ich jetzt daraus gehört. Okay, und bei dir, Wolfgang, gab es da auch oder gibt es da auch manchmal Misserfolge beim Motorradfahren oder ist es nur schön?
Ich bin tatsächlich schon mal umgefallen. In einer Kurve und ich musste also plötzlich bremsen und ja, und dann bin ich in der Kurve, bremsen und stehen bleiben ist schwierig, die Mopedfahrer kennen das mit Sicherheit. Ja, und dann bin ich dann halt, ne, ich wollte eigentlich links meinen Fuß runtersetzen, aber irgendwie klappte das nicht und plötzlich ist das Motorrad umgefallen und ich bin dann halt so auf die Leitplanke gefallen, langsam natürlich und hat es auch ein bisschen Knack gemacht. Ich denke mal, ich hatte mal so 6 Wochen eben so einen kleinen Aussetzer dann gehabt. Also sprich, es hat also sehr, sehr geschmerzt. Aber das sind so Erlebnisse, da denkt man natürlich auch manchmal dran. Und vor allen Dingen, man muss sehr vorsichtig fahren und vorausschauend fahren, weil man wird auch sehr schlecht gesehen. Und es kann natürlich sein, dass wenn man meint, das Auto bleibt stehen und fährt dann plötzlich trotzdem, dass man da immer bremsbereit sein muss und da rutscht einem schon manchmal das Herz in die Hose, das stimmt. Aber wie gesagt, ich bin bodengebunden.
Ja, okay, danke euch beiden. Also was ich verstanden habe, ist auf jeden Fall, dass eine Leidenschaft Mut erfordert, Zeit erfordert, Kraft auch erfordert, dass es herausfordernd ist und dass es auch manchmal näher zu Gott bringt. Danke euch beiden.
Bevor ich noch ein paar Takte mehr dazu sage, wollen wir noch mal kurz beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir die Zeit hier mit dir zusammen haben. Und wir bitten dich jetzt, dass du selbst zu uns sprichst, dass du unsere Herzen weit und weich machst für das, was dir wichtig ist. Amen. Ist das nicht toll, wenn so Esther hier vorne steht und in Wallung kommt? Das kennt man vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die so schon mal erlebt habe, aber dann wird sie richtig gesprächig, ne? Sobald es um ihr Thema geht. Bei Wolfgang auch, aber der kann es auch vielleicht bei anderen Sachen, aber man merkt so richtig das Blitzen in den Augen und dann können die richtig loslegen. Ich finde das gigantisch schön. Gibt natürlich auch die anderen Typen, die nerven, wenn sie nur ein Thema haben. Kennt ihr das auch? Ja, nur da darf man das Thema nicht ansprechen. Dann blutet auf einmal das Ohr, weil man so lange zuhören muss. Ja, also ich kenne da so einen, der heißt Ralf Neumann. Das ist so ein stiller Vertreter, eigentlich sehr ruhig, sehr schweigsam. Den sehe ich immer einmal im Jahr beim Geburtstag eines Freundes von mir. Und wenn dann das Thema auf Filme kommt, dann ist er nicht mehr zu bremsen. Ihr müsst euch das so vorstellen, der hat ein Wohnzimmer, das ist voller DVDs. Mittlerweile werden die DVDs systematisch durch Blu-Rays ersetzt. All sein Geld steckt er da rein und wenn der einmal über Filme erzählen darf, der legt los und dann ist er wirklich nicht mehr zu stoppen, bis der Arzt kommt. Ja? Das Positive haben wir aber gerade gesehen. Ja? Solche Leute, die eine Leidenschaft haben, die leben ja wirklich ihr Hobby. Ne? Die investieren sich. Ina hat das gerade nochmal toll zusammengefasst. Ne? Sie stecken ja wirklich Zeit, Geld, Kraft rein und da steckt ein unbedingter Einsatz dahinter. Und darum muss ich jetzt auf das Thema Fußball kommen, weil ihr wisst, ich bin ja Schalker und das mit Leidenschaft. Ja, und jetzt kommt's ja, ich muss jetzt aufpassen und darum werde ich ja jetzt ja auch ganz klein. Bei mir ist ja Leidenschaft eine echte Leidenschaft. Ich bin 51 Jahre meisterfrei. Wir sind die echten Vizekönige neben Leverkusen. Und ich glaube, die grauen Haare, die ich so habe, die habe ich eigentlich nur Schalke zu verdanken. Und dann frage ich mich ja manchmal, was treibt mich dazu, mir das immer wieder anzutun? Ja, ja, werdet nur hämisch. Pah! Aber heute soll es um Gottes Leidenschaft gehen. Und Gott ist leidenschaftlich. Gott ist leidenschaftlich. Gott ist kein Buddha-Gott, der wie so ein Buddha nichts an sich ranlässt und da oben mal guckt, was treibt denn die Menschen, was treiben die Menschen da so. Gott ist auch nicht der Typ, der meinetwegen da oben sitzt und dann am besten mit seinem Fehlercomputer ausrechnet, wie viele Fehler wir machen und damit er Fliegenklatsche draufhaut, wenn es mal zu viel waren. Im Gegenteil, Gottes Leidenschaft gilt den Menschen, gilt dir und mir. Ist dir das klar, dass Gott sich unsterblich in dich verliebt hat? Er tut alles für uns Menschen. Alles. Das fing schon bei der Schöpfungsgeschichte an. Der hat ja nicht Ruhe gegeben, bis Adam wirklich glücklich war. Das ist cool, das mal zu lesen. Ne? Der macht alles Mögliche, aber Adam war dann wieder so allein und war dann wieder. Und dann irgendwann macht er die Tiere und alles, bis er endlich die Menschen Eva schafft. Finde ich cool. Er selbst beschreibt seine Beziehung zu den Menschen oft mit der Ehe. Jetzt hat er bloß ein Problem, der hat das Schalke-Problem. Es klappt nicht. Ja? Zwei Beispiele dazu. Einfach nur mal ganz kurz erzählt, Israel, das Volk Israel ist ein einziges lebendiges Beispiel dafür, dass es nicht klappte. Israel ist das auserwählte Volk, er hat es erwählt. Was eine Berufung. Er nennt es seinen Augapfel. Er verbindet sich und sein Schicksal mit seinem Volk, wenn er sagt, ich bin dein Gott und du bist mein Volk. Und Israel? Wir wissen es alle, wir kennen die Geschichte. Es zieht Israel immer weg von Gott. Ja? Sie suchen andere Götter, anstatt Gott zu verehren. Sie suchen ihr Heil in politischen Ränkeschmieden und Pakten, anstatt einfach mal Gott zu vertrauen, wie er das möchte. Dann verlieren sie sich in, ja vielleicht sogar damals üblichen, gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, anstatt nach seinen guten Weisungen zu leben. Könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das für Gott gewesen sein muss? In Jeremia steht, was habe ich denn getan, dass das Volk mich verlässt? Das finde ich eine der erschüttertsten Stellen im ganzen Alten Testament. Was muss ich denn noch tun? Warum verlassen sie mich, der ich das lebendige Wasser, und wenden sich Zisternen zu Zisternen, die das Wasser nicht halten? Da merkt man, wie Gott sich darunter quält. Zweites Beispiel. Das bist du. Dazu ein Vergleich. Eine meiner ehemaligen Beziehungen und die letzten Tage darin. Meine Verflossene saß damals noch nicht mit mir verflossen, mit mir auf dem Sofa im Wohnzimmer ihrer Eltern, alleine. Und sie sagt, Klaus, ich liebe dich. Und ich sag, ja, ich hab dich auch lieb. Könnt ihr euch vorstellen, wie es da gebrummt hat? Sie sagt wirklich aus ganzer Seele, ich liebe dich, und ich konnte nur noch sagen, ich hab dich auch lieb. Das ist eine Bankrotterklärung der Beziehung. Die war übrigens auch eine Woche später zu Ende. Gott liebt mich nicht nur. Er ist die Liebe in Person. Er ist leidenschaftlich darin, fordernd, radikal. Er ist die absolute Liebe. Das ist die einzige Prädikation, die Gott in der Bibel kriegt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die ganze Bibel ist ein einziger Schrei. Ich liebe dich. Und du? Und ich? Wenn wir ehrlich sind, selbst ich hab dich lieb, fällt uns oft schwer. Kennt ihr das, wenn die Anbetungslieder sind und dann kommt sowas, ich liebe dich? Und ich merke, oh, das sing ich jetzt? Kennt ihr das? Ich kenne das. Wir leben oft Stunden, Tage, vielleicht manchmal Wochen ohne ihn. Wir leben, als ob es ihn nicht gäbe. Wir denken nicht an ihn oder misstrauen ihm. Das ist deine, das ist meine Bankrotterklärung. Versteht ihr? Gottes Liebe zu uns ist eine echte Leidenschaft. Und er leidet. Er leidet unter diesem Bankrott. Gott will die Beziehung, die echte, reine Beziehung und leidet darunter, wenn wir seiner Liebe nicht entsprechen. Er leidet darunter, dass die Beziehung so einseitig ist. Das kann man ja sagen, komm Klaus, das ist doch nur eine Gedankenspielerei. Gott ist immerhin Gott. Und woher weiß ich darum, dass er leidet? Und darum ein Bibeltext aus Philipper. Philipper 2, Vers 6 bis 8. Ihr kennt die Stelle. Ich möchte sie trotzdem mit euch mal gemeinsam überlegen und das kurz sagen, was mir dazu wichtig wurde. Er, Jesus steht da, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab all seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. In Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Du fragst, ob Gott leidet? Jesus ist die Antwort darauf. In Jesus wird diese Leidenschaft Gottes für uns Menschen deutlich, konkret. In Jesus geschieht nämlich das Unfassbare. Wir kommen noch gerade von Weihnachten her. Gott wird Mensch. Was heißt das denn konkret, Gott wird Mensch? Gott investiert sich selbst. In der Elberfelder steht es ziemlich genau, er entäußert sich selbst. Gott gibt sich selbst preis, gibt seine Gottheit auf. Jesus ist ganzer Mensch. Das ist echte Selbstverleugnung. Er wird selber ganz Mensch mit seinen Begrenzungen. Aber es ist ja noch mehr. Jesus macht sich die Hände schmutzig. Er nimmt den Verbrechertod auf sich, steht hier. Aber in Ergänzung dazu aus 2. Korinther 5, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, Jesus, der von keiner Sünde wusste, ist die Sünde schlechthin am Kreuz. Gottes Leidenschaft für uns zerreißt also nicht nur sein Herz, es tötet ihn buchstäblich. Und diese Leidenschaft, die gilt dir. Kannst du dir vorstellen, wenn du nur allein auf der Welt leben würdest, ganz allein, Jesus wäre gekommen, um das Problem zu lösen. Er hätte das alles nur für dich allein erduldet, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Das nenne ich Leidenschaft. Das nenne ich Liebe. Und das ist mein erster Punkt hier. Lass dich von dieser Leidenschaft erfassen oder wieder neu erfassen. Gott hat dich im Blick und nur dich. Gott will dich und nur dich. Du bist nicht mehr, weil du was kannst oder weil du eine bestimmte Position in der Gemeinde hast oder im Beruf oder sonst wo, sondern weil du Geliebter bist oder Geliebter bist, nämlich von Gott. Lass diese Leidenschaft, diese Liebe Gottes an dich heran. Ich behaupte, dass wir an dieser Stelle immer wieder neu lernen müssen, es buchstabieren lernen müssen. Das Kreuz ist nicht nur so eine Basic und dann können wir zu weiteren Sachen gehen. Es ist das Zentrum. Wenn wir uns von dieser Leidenschaft nicht packen lassen, dann kommen die persönlichen Probleme, dann kommen auch die Probleme in der Gemeinde. Ich glaube, viele Probleme wären nicht, sowohl die persönlichen auch in der und auch in der Gemeinde nicht, wenn wir das nicht immer wieder aus dem Blick verlieren würden. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist heikel, zumindest beim zweiten Nachdenken. Gottes Leidenschaft gilt nicht nur dir, gilt nicht nur mir. sie gilt allen Menschen. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass ein paar Menschen seiner Liebe antworten. Er hat die Welt im Blick. Aber, naja, diesen großen Blick, den will ich heute gar nicht erst mal wagen. Ja? Ich merke selber, da ist oft mein Herz zu klein für. Mir reicht schon Dortmund. Wisst ihr, Gottes Leidenschaft gilt dieser verrückten Stadt, diesen verrückten Menschen hier, die ihr Herz an so einen echt großen Fußballverein verschenken. Das muss ich als Schalker mal sagen. Ist ein großer Fußballverein. Diesen bürgerlichen, teilweise versnobten Bewohnern im Süden mit ihrem netten Häuschen plus Garten. Aber Gottes Leidenschaft gilt auch den armen Menschen, ja? In der Nordstadt. Die teilweise verkommen in ärmlichsten oder auch sozial unwürdigen Verhältnissen leben, die Drogenprobleme haben. Gott liebt Dortmund auch mit seinen Glatzen in Dorstfeld. Gerade die liebt er auch. Genauso wie die vielen Muslime, die gehören zu Dortmund dazu und die liebt er, genau die sonstigen Zugewanderten in der Stadt. Gott liebt Dortmunds pulsierendes Zentrum, genauso wie die ganzen Dörfer. Er liebt die Menschen. Und darum liebt er Dortmund. Er liebt die Menschen und den Ort, wo, in dem das Leben sich abspielt. Lass dich von dieser Leidenschaft anstecken für die Stadt, in der du wohnst. Mache Gottes Leidenschaft zu deiner Leidenschaft. Sei leidenschaftlich für Dortmund. Ihr lieben Adelsberger, seid leidenschaftlich für Holzwickede. Warum? Weil diese, und jetzt lese ich Vers 5 vor, den habe ich bisher noch ausgelassen. In Vers 5 steht, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das, was Jesus gemacht hat, das, wovon er beseelt war, diese Gesinnung sei in euch. Gott sehnt sich nichts mehr herbei, als dass wir uns von seiner Leidenschaft anstecken lassen. Dass wir den Juden ein Jude werden, den Griechen ein Grieche, das muss ich als Schalker sagen, den BVB-Fan ein BVB-Fan, aber auch den Muslimen ein Muslim, den Bürgerlichen ein Bürgerlichen, den Nordstädtlern ein Nordstädtler. Merkt ihr, wie das so kribbelt? Selbst das ist mir manchmal noch zu groß. Dortmund ist mir schon fast zu groß für mein Herz. Wie kann ich das denn machen? Die Muslime und so weiter, die Nordstädtler und so weiter lieben. Ist ein großes Thema. Überlasse ich euch, darüber nachzudenken. Mach es lieber noch kleiner. Jetzt muss ich mal eben sammeln. Da. Gottes Leidenschaft gilt nämlich auch im ganz persönlichen Bereich, deinen Freunden aus dem Verein, die ihn noch nicht kennen, dem Nachbarn, der Nachbarin, die du im Flur triffst oder mit der du einen Quatsch über den Gartenzaun hältst. Gottes Leidenschaft gilt dem Bäcker, wo du deine Brötchen einkaufst, dem Kegelgenossen, dem Skatpartner, dem Chatpartner, dem Tischnachbarn in der Klasse, dem Bürokollegen, deinen Verwandten und. Kannst du dir nicht vorstellen, wie Gott darunter leidet, dass Menschen, mit denen du Kontakt hast, dass sie ihn noch nicht kennen? Gott leidet darunter. Und er leidet darunter, dass wir nicht darunter leiden. Das macht Gott besonders fertig. Unser Herz ist doch hart gegenüber diesen Menschen. Auch gegenüber den Menschen, die uns wichtig sind, wenn wir ihnen Gottes Lieben nicht ins Leben bringen. Das sage ich nochmal. Unser Herz ist hart, selbst den Menschen gegenüber, die uns wichtig sind, wenn wir nicht bereit sind, ihnen Gottes Liebe ins Leben zu bringen. Meinst du wirklich, bloß weil du dich um dein eigenes kleines Leben kümmerst, dich nur um dich selbst, deine Familie oder vielleicht auch deinen Platz in der Gemeinde drehst, dass Gott seine Leidenschaft verloren hat? Gott weint um diese Stadt, um ihre Gottlosigkeit. Und er weint um jeden Menschen, der dir wichtig ist und der Jesus noch nicht kennt. Ich habe das Gefühl, dass wir unsere missionarische Aufgabe begreifen wie den Genuss eines halben Hähnchens mit Messer und Gabel. Ja, nur ja nicht die Finger schmutzig machen und dann filetieren wir da rum und so weiter und brechen uns da einen ab. Das sagt ja noch niemals der Knigge. Aber genauso blutleer, genauso distanziert gehen wir mit unserem großen missionarischen Auftrag um. Es gibt doch kaum eine Dimension im Gemeindeleben, die so sehr im Konjunktiv steht. Ja, ja, eigentlich müsste ich mal wieder meinen Nachbarn, meinen Doppelkopfpartner, meinen Studienkollegen einladen. Ja, ich müsste mal. Und das bleibt wieder beim Vorsatz. Und vielleicht kriegen wir sogar irgendwann mal ein schlechtes Gewissen. Vielleicht sogar um Januar am 1. rum. Aber im Endeffekt vergeht so Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, ohne dass ich einfach mal anfange. Investiere, zum Beispiel für die Menschen regelmäßig zu beten oder Zeit für sie zu haben. Ja, und ohne die Peinlichkeit zu wagen, auch meinen Glauben zu bekennen. Und stattdessen machen wir Programm in der Gemeinde. Programm für die anderen, Programm für uns und befriedigen unsere Bedürfnisse und die anderen Bedürfnisse und schreien, wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ein großes Geschrei und so weiter und so weiter und Programm. Und merkt ihr nicht, wie himmelweit weg sind wir von dem, was Jesus uns als Vorbild gibt? Für ihn war kein Opfer zu groß. Er verleugnete sich selbst, gerade auch für deine Leute. Er hat die anderen wirklich für höher geachtet als sich selbst, wie es hier auch steht in dem Text. Aber wie gesagt, es geht nicht um ein billiges, schlechtes Gewissen. Wo gemerkt, dass wir es nicht schaffen, dass unser Herz hart ist, das gehört doch auch zu unserer großen Bankrotterklärung Gott gegenüber. Ich erlebe immer wieder, dass ich dieser Leidenschaft Gottes nicht entspreche. Und meint doch nicht, dass wir, bloß weil ich jetzt hier gerade so predige und vor der Leidenschaft Gottes predige, dass es uns in Dortmund West besser geht. Wir haben es ja eigentlich doch viel leichter als in Körne, wie in Holzwickede und in West. Weil wir ja mit diesem Auftrag losgezogen sind. Das heißt, für uns war das doch von vornherein im Blick. Aber die Gefahr ist doch so groß, dass wir uns wohlfühlen an dem Punkt, wo wir gerade stehen. Hier lasst uns Hütten bauen, wie damals auf dem Berg der Verklärung. Ja? Zum Beispiel, lasst uns doch unsere schönen, gemütlichen kleinen Kreis pflegen, der ja gerade wegen seiner Überschaubarkeit bitte nicht zu groß werden darf. Das denken wir ja nicht bewusst oder sagen wir ja nicht bewusst. Aber wenn Gottes Leidenschaft in uns zu wenig Raum hat. Und die Zeiten haben wir schon jetzt, dass wir sie erleben, dass uns diese Leidenschaft manchmal nicht beseelt. Und wir haben es doch so gut und sind doch gerade losgelaufen. Aber wenn Gottes Leidenschaft uns nicht beseelt, dann kommen so schleichend solche Tendenzen auf. Worum geht's also? Klar, Gott will, dass du dich von seiner Leidenschaft ergreifen lässt, die er für deine Leute empfindet. Du magst vergessen, wie viel auf dem Spiel steht. Gott vergisst es nicht. Er geht schon das ganze Leben mit deinen Freunden und Bekannten. Er ist schon die ganze Zeit dabei und wirbt um sie, Tag für Tag. Auch wenn sie das nicht sehen, auch wenn du das nicht siehst. Für Gott sind deine Leute wie echte Juwelen. Wertvoll. Kostbar. Für Gott stehen deine Leute im Fokus seines Interesses. Wir Gemeinden in Dortmund haben im Letzten nur ein Ziel. Wenn wir von den Aufträgen Gottes ein Ziel rausgreifen, andere Menschen zu ihm zu führen. Darin besteht Sinn, Inhalt, Identität von Gemeinde. Das ist nämlich Gottes Leidenschaft. Und verlieren wir das aus dem Blick, verlieren wir unsere tiefste Identität. Aber was kannst du denn tun? Was kann ich tun? Was können wir konkret ändern? Hier ein paar Sätze gegen den Konjunktiv. Erstens, fang einfach an, die Menschen um dich herum mit Gottes leidenschaftlichem Blick zu betrachten. Fangen Sie doch erstmal an zu sehen. Und frag dich das auch. Wen stellt Gott dir in den Fokus? Wenn Gott wirklich so leidenschaftlich ist, wie ich sage, meint er nicht, dass er auf diese Frage nicht antwortet? Da oben läuft ein Tänzchen ab, wenn wir anfangen so zu fragen. Wen will Gott durch dich ansprechen? In welchem Leben kannst du Gottes Liebe, seine Leidenschaft hereinschneiden lassen? Wenn du so anfängst, so zu fragen, dann passiert eine Menge. Ich meine das wirklich ernst. Mach dein Herz offen für diese Frage. Und das sage ich gerade den Leuten, ich bin doch auch so ein Typ. Ich bin so ein altes Urgestein als Christ. Und dann kommt doch immer, wir als Christen kennen doch nur noch Christen. Ist es so? Das ist der erste Satz, den ich immer höre. Aber ich habe doch gar keine Leute. Nur ein Beispiel aus West. Im Gespräch hat gerade genau so jemand dann über diese Frage aber nachgedacht. Und dann eine Woche später nur zu einer gesagt, Mensch, was ein Quatsch. Ich habe doch Leute. Zum Beispiel Leute, die ich als Nachbarn habe, da wo ich arbeite. Und dann sind ihr konkret Leute eingefallen. Ich behaupte, dass wir nur deshalb Menschen nicht im Blick haben, weil wir die Frage nicht mehr stellen. Darum bitte nochmal, lass diese Frage Gottes, und es ist die Frage Gottes, an dich heran. Die möchte Gott dir ins Herz legen, da bin ich mir sehr sicher. Wen stellt Gott dir in den Weg? Oder wen hat er dir schon längst in den Weg gestellt, für den Gott noch lange leidenschaftlich kämpft? So, ich überziehe noch eine Minute, weil mir ein Gedanke auch noch wichtig wird, für die Alten bei uns. Mose war 80 Jahre, als er losging. Der hat dann auch den leidenschaftlichen Vortrag Gottes gehört am brennenden Dornbusch. 80 Jahre war der alt. Und dann ging seine Lebensaufgabe erst los. Bitte sagt nicht, ich bin zu alt. Sagt auch nicht, ich bin zu jung. Das ist ja die meist geliebte Ausrede in der Bibel. Ich bin zu jung, ich kann nichts und so weiter. Könnt ihr immer nachlesen. Wenn ihr anfangt, so zu argumentieren, dann merkt ihr, dass Gott euch hat am Wickel. Ist ein gutes Zeichen. Ich bin mir nämlich sicher, Gott gibt Antwort. Wenn du die Frage stellst, gibt Gott Antwort. Das ist meine erste konkrete Sache gegen den Konjunktiv. Und alles andere ergibt sich daraus. Was zum Beispiel? Was ist, wenn Gott dir einen Menschen zeigt? Wenn dir jetzt vielleicht gerade ein Mensch sogar klar wird. Nimm dir Zeit für diesen einen Menschen. Frag ihn, wie geht es dir? Und wenn die lapidare Antwort kommt, ja, ganz gut oder muss gehen, muss sein, ne, muss. Erzähl mir mehr. Du wirst gespannt sein, was passiert, weil du echtes Interesse zeigst. Nicht nur die Floskel. Wie geht es dir? Erzähl mir mehr. Zweitens, bete für ihn. Bete für ihn und hör nicht auf. Nimm diesen wichtigen Menschen, wir nennen diese Typen bei uns VIPs, Very Important Persons, weil ihnen Gottes Leidenschaft gilt. Nimm diesen Menschen ins Gebet und in den Hauskreis. Macht die Leute euch bekannt. Ihr müsst nicht die Peinlichkeiten austauschen, das ist nicht gut. Aber ihr müsst die Namen austauschen und sagen, denen gilt Gottes Leidenschaft in meinem Leben. Lad ihn zum Kaffee ein. Wäre das nicht cool zu sagen, einmal, zumindest einmal im Monat, lade ich diesen Menschen zum Kaffee ein oder zum Tee oder meinetwegen auch zum Bier. Ist mir doch egal. Aber sei für ihn da, hör ihm zu. Und wenn die Zeit kommt, dann lass auch zu, dass Gott ins Spiel kommt. Ich glaube, dann kommt Gottes große Leidenschaft wieder einmal zum Ziel. Amen dazu.
Ja, der Klaus, der hat uns gerade in seiner Predigt herausgefordert, wirklich Gottes Leidenschaft für unseren Nächsten wieder neu zu erkennen und uns auch auf die Suche nach ihr zu machen. Und wir möchten das Ganze jetzt ein wenig praktischer werden lassen und dazu haben wir uns etwas einfallen lassen. Und zwar stehen hier vorne so ganz viele Teller mit so schönen Rochers. Die sind eingewickelt in einer Goldfolie und die sollen ja so ein bisschen symbolisieren, Gold ist wertvoll und so wertvoll sind die Menschen auch eben für Gott, so wie Gold für uns Menschen häufig. Und wenn euch jetzt vielleicht der eine oder andere in den Sinn gekommen ist, für den ihr wirklich neu beten wollt und wo ihr sagt, ja okay, ich möchte den wirklich jetzt neu in mein Herz hineinnehmen oder Kontakt mit ihm pflegen, neu Kontakt aufnehmen, dann habt ihr jetzt in der nächsten Zeit die Möglichkeit, und zwar erstmal in einer Zeit der Stille, aber die wird auch übergehen in die Anbetungszeit, in dieser Zeit wirklich nach vorne zu kommen und euch ein Rocher zu nehmen. Sozusagen als Festmachen oder als Festlegung, dass ihr für diesen Menschen eintreten wollt. Und das Tolle ist, wenn man so ein Rocher isst, dass es nicht nur etwas ist, woran man sich erinnert, dass man jetzt eine Last auf sich nimmt in dem Sinne, sondern wenn man nachher dieses Rocher-Teil isst, dann ist es auch etwas Süßes. Und so ist das auch, was wir erkennen können, wenn wir wirklich uns für Menschen investieren und ihnen die Leidenschaft Gottes näher bringen, dass wir letztendlich nachher auch beschenkt werden dadurch. Ja, und da soll euch einfach dieses Rocher gleich dran erinnern. Und ich möchte euch bitten, jetzt einfach eine Zeit der Stille auszuhalten, darüber nachzudenken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich die ganze Zeit, auch während der Anbetungszeit, nach vorne zu gehen. Nehmt euch ein Rocher und lasst euch dadurch daran erinnern, wie Gottes Leidenschaft einfach für den Menschen schlägt.
Und oft fällt mir es echt schwer, ja, diese Liebe zu verstehen, diese Leidenschaft für uns Menschen. Ja, diese Leidenschaft begreifen und auch anzunehmen. Aber du hast uns angenommen, so wie wir sind. Und du hast uns alle so angenommen, alle Menschen, mit allen unseren Fehlern. Und wenn ich an die Liebe denke, kann ich vielleicht ein Stück verstehen, ja, was deine Gnade, deine Liebe, deine Vergebung wirklich bedeutet. Kann es vielleicht ein Stück begreifen. Und in dieser Liebe, die ich vielleicht ein Stück erfahre und die du uns schenkst, in der wir uns geborgen fühlen können, kriegen wir Kraft, deine Kraft. Du schenkst uns auch Liebe, die wir weitergeben können. Ja, wirklich Liebe, andere Menschen zu lieben und die Welt ein Stück zu verändern. Herr, bitte hilf uns dabei. Danke dafür, dass du immer zu uns stehst, dass du diese Leidenschaft für uns hast. Amen. Jetzt folgt eine Zeit, in der wir Gott in Liedern anbeten wollen, in der wir unseren Dank ausdrücken können. Vielleicht bist du voll Dank und singst aus vollem Herzen. Vielleicht stehst du, vielleicht tanzt du, hebst deine Hände. Vielleicht fällt es dir aber auch noch schwer, wirklich dankbar zu sein, das zu verstehen, die Texte ehrlich zu singen. Dann lass einfach die Worte auf dich wirken und lass dich tragen von Gottes Liebe. Deine Liebe trägt mich.
Trägt mich, fest liegt und erhebt
mich, sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe trägt mich, sie ist sanft und zärtlich, ich kann es kaum fassen, sie wird nie vergehen. So groß ist der Herr, ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr,
so groß
ist der Herr, singt mit mir so groß. So groß ist der Herr.
Ich staune, Herr, über deine Gnade. Ich kann sie nicht wirklich begreifen, wie du wirklich bist. Unfassbar, deine Gnade. Ich staune, Herr, über deine Liebe, wie groß sie ist. Was hat dich bewogen, mir nachzugehen? Unfassbar, wie sehr du liebst. Ich staune, dass du mich besucht hast und trotz deiner Größe mir in den kleinen Dingen begegnet bist, damit ich dich finden kann. Das war deine Liebe, die mich suchte. Das war deine Gnade, die sich herabneigte. Deine Liebe ist Leidenschaft. Leidenschaft für mich, Leidenschaft für den Menschen. Unfassbar für uns zu begreifen. Unfassbar deine Leidenschaft. Unfassbar, was dein Leiden schafft. Dein Leiden schafft Leben. Dein Leiden schafft Vergebung, dein Leiden schafft Hoffnung, dein Leiden gibt Liebe, dein Leiden ist wahre Leidenschaft. Leidenschaft für mich, für die Menschen. Diese Leidenschaft soll mich erfüllen. Diese Leidenschaft soll sich zeigen in meinem Leben mit dir, in meinem Leben mit meinem Nächsten.
Oh. als mächtig ist hoch erhöht. Du bist mächtig und was durch dich geschieht. Strahlt in Ewigkeit. Du warst der Herr vor allen Zeit. Du bist König in deinem Thron. Du bist Schöpfer und schenkst uns deinen Sohn. Schönheit ist unermesslich groß. Deine Liebe lässt mich nicht mehr los. Großer Gott, du hast es klein gemacht. Du schreibst um mich und liebst, es ist voller. Wie seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my
dazu.
Ein bisschen mit hineinnehmen nach Dortmund West. Wir haben ein paar Fotos mitgebracht, die hier gleich erscheinen. Die meisten waren ja noch nicht da. Und es ist schön, einfach mal zu sehen, wir haben den Wolfgang gestern extra noch, letzten Sonntag extra herumgeschickt, dass er nochmal ein paar Fotos machen kann. Ich erzähle in der Zeit ein bisschen, wir sind in der Regel so 40 bis 50 erwachsene Gottesdienstbesucher, 15 bis 20 Kinder sind da, haben oft eine Menge Spaß, wie man da sieht. Die Kinder sind teilweise mit oben, wir probieren im Moment so ein bisschen aus, was passt an Gottesdienstform zu uns, haben da viele Ideen und dementsprechend ja, probieren wir Generationsgottesdienste zu machen, wo die Kinder wirklich mit dabei sind, wo für alle was dabei ist. Wir haben aber auch Kinderkirche. Es gibt kreative Gottesdienste, wo wir ausprobieren, wie man vielleicht auf eine andere Art und Weise Gott mal begegnen kann. VIP-Gottesdienste. Wie ihr ja schon wisst, lieben wir das Kulinarische. Das habt ihr da auch gesehen. Wir haben eine große Küche, die wir mitnutzen dürfen. Ja, und so sind wir auf dem Weg, einfach zu schauen, wie wir mit den wenigen Leuten, die dann doch auch oft da sind für die vielen Aufgaben, das gut hinkriegen, ohne über unsere Kräfte zu kommen. Ja, das ist eine spannende Sache. Wir fühlen uns einfach reich beschenkt, auch einfach durch Gottesdienste, wo wir merken, obwohl wir klein sind und es an vielen Ecken fehlt, segnet Gott uns. Und ja, das ist eine ganz schöne Sache. Wir freuen uns riesig, wenn ihr für uns betet. Da gibt es ganz viel. Einfach, dass Gott uns Kraft schenkt, dass er dabei ist, diesen Gedanken für unsere Freunde, dass sie kommen, das geht euch hier ja sicher ähnlich. Ja, wir freuen uns, dass wir euch das so mitgeben können und hoffen auch weiter auf euer Gebet.
Ja, wir freuen uns tatsächlich mit euch und über euren Weg. Wir freuen uns über das ermutigende Wort von dir, lieber Klaus, das uns ja auch was zu sagen hat hier in Körne. Und ich weiß nicht, ob die Gemeinde zu diesem Tag sich noch erinnert an ferne Vergangenheit. Da hieß es, die Ampel steht auf grün. Gibt's noch irgendjemanden, der damit was verbindet? Ja, das habe ich mir gedacht, dass zumindest die Dortmund-Westler das noch wissen, was sich damit verbindet. Nämlich, das war im September 2006 unser Forum. Und im Sommer 2006 hatte ich mal meine Vision hier für unsere Gemeinde in Dortmund-Körne aufgeschrieben und ich lese ganz gern zu diesem Tag noch einmal etwas aus dieser Vision. Und zwar hatten wir beschrieben in einer gemeinsamen Klausur auch mit den Ältesten, wie denn unsere Gemeinde aussehen könnte. Und da hatten wir formuliert, wenn ich mir unsere Gemeinde im Jahr 2022 vor Augen führe, sehe ich etwa 200 Menschen, die kurz vor ihrer Pensionierung stehen oder das Rentenalter bereits erreicht haben. Ich selbst gehöre zu dieser Personengruppe. Und damit war natürlich sofort der Gedanke verbunden, wir müssen etwas tun, wir müssen genau dies tun, durch die Türe hingehen mit der Leidenschaft Gottes zu anderen Menschen. Es gibt in der Gemeinde aber nicht nur viele ältere Leute, heißt es in der Vision weiter, sondern ebenso viele zwischen 35 bis 60 Jahren und etwa 100 junge Menschen um die 20. Trotz wirtschaftlich mittelmäßiger Ausstattung hat die Gemeinde die erforderlichen Mittel, die sie braucht, und sie hat Geld, das sie zur Hilfe für andere Menschen zur Verfügung hält. Wenn wir heute eure Aussendung feiern, dann bin ich begeistert davon, dass Gott dafür gesorgt hat, dass dies geworden ist. 2 neue Gemeinden sind am Start für Dortmund, Holzwicke, da haben wir sogar ein Gemeindehaus kaufen können. Und ihr habt eine wunderbare Heimat gefunden in Dorstfeld. In der Vision heißt es weiter, im Stadtgebiet Dortmund und ortsangrenzend gibt es 4 selbstständige FIG-Gemeinden. 2022, das ist die Vision. Jetzt haben wir 2010 und wir haben jetzt 2 ab 1. April. Seid ihr selbstständige Gemeinde im Bund Freier Evangelischer Gemeinden? Und wir gehen ganz zuversichtlich dem entgegen, dass auch unsere Tochtergemeinde in Holzwickede in den nächsten Jahren genau diesen Schritt in die völlige Selbstständigkeit tun wird. Naja, und dann sind es noch wenige Jahre bis 2022. Und da war die Vision 4 selbstständige FEG-Gemeinden. Vielleicht fragen wir unseren großzügigen Gott noch einmal, ob er auf 5 erhöhen dürfte. Ihre unterschiedlichen Gaben, so lautet es in der Vision weiter, ihre unterschiedlichen Gaben stellen sie den einzelnen Gemeinden zur Verfügung. Die Pastoren der Mutter- und Tochtergemeinden arbeiten nämlich in einem Verbund zusammen. Die Gemeindeglieder kommen zu gemeinsamen Konferenzen und Schulungen zusammen. Unterschiedliche Akzente machen jede FEG-Gemeinde im Stadtgebiet einzigartig. Und dann heißt es in dieser Vision, im Jahr 2022 schaue ich zurück auf die letzten 15 Jahre. Wie wurde unsere Gemeinde zu einem Licht in Dortmund? Die heute 30-Jährigen waren damals 15, als wir zum ersten Visionstag zusammenkamen. Wir älter gewordenen standen damals in der vollen Kraft unseres Lebens. Wir hatten damals die einmalige Chance, die Gemeinde auf kommende Zeiten einzustellen. Und im Frühjahr 2007 haben wir die Chance genutzt. Die Ampel steht auf grün. Und dann gab es dieses Forum, in dem dies noch einmal beschrieben wurde, unsere Perspektive als Leitung für unsere Gemeinde hier in Körne. Dann gab es eine reguläre Gemeindeversammlung am 5. September 2006. Und da wurde diese Ampel auf grün gestellt für Einleitung eines Gemeindeneugründungsprozesses. Es gab dann viele andere Treffen, Begegnungen, Sitzungen, Leitungskreissitzungen der einzelnen Gemeindeleitungen. Es gab Gemeinde im Gespräch, es gab Sondermitgliederversammlungen. Und heute sind wir an diesem Punkt. Ihr seid heute hier und wir wollen euch aussegnen in euren Dienst als Gemeinde FEG Dortmund West. Damals hatten wir noch in den einzelnen Phasen beschrieben, dass ihr weiter sondieren solltet, die Orientierung weiterfinden, ob wir auch in Dortmund West Gemeinde gründen sollten. Das war damals noch für uns ein unsicher Ding, weil wir hatten Holzwickede klar auf dem Ticket und dann hatten wir ein Gründungsteam und daraus entwickelten sich 2 verschiedene Perspektiven, die eine West und die andere Holzwickede. Ihr habt weiter sondiert und wir haben gesehen, es hat sich super entwickelt. Und wir hatten den Eindruck und die Bestätigung von Gott, hier tut der Herr etwas. Ihr habt eigene Räume gefunden, ihr seid zwischenzeitlich noch einmal umgezogen, seid jetzt in einem Superhaus, wir haben das eben auf dem Bild gesehen, das der Elias-Gemeinde gehört. Im September 2009 dann ganz regelmäßige Gottesdienste, nicht mehr nur Vorschau-Gottesdienste. Und dann 1. Dezember, Zustimmung des Bundes zur Selbstständigkeit der FEG Dortmund West. Das war ein wichtiges Datum, ein ereignisreicher Vormittag. Und nun am 28. März werdet ihr eure Gründungsfeier haben zur Selbstständigkeit als Gemeinde FEG Dortmund West. Wir sehen diesem Tag noch entgegen, aber wir wollten beides voneinander ein wenig absetzen, weil ihr könnt ja nicht alle dann an diesem 28. da bei der Gründungsfeier sein, denn so groß ist das Haus dann auch wieder nicht. Also wäre natürlich super gut, wenn einige von euch da hingehen würden, und wenn ihr auf der Treppe steht, ist auch okay. 28. März. Und dann wird es ein Jahr geben, in dem die Gemeinde sich etabliert, vorstellt in einem Prozess, sich dort wirklich zeigt als neue FEG-Gemeinde im Bund. So viel einmal zur Geschichte. Für euch als Gemeinde in Erinnerung, die Ampel steht auf grün und wir sind an den Start gegangen und wir sind losgefahren. Ihr seid losgefahren. Und heute geht es uns darum, euch zu segnen, auszusenden mit Gottes Segen in diesen Dienst. Und das wollen wir als Muttergemeinde tun. Und damit man mal sieht, wer ihr überhaupt seid dort, bitte ich euch alle mal nach vorn zu kommen und auch den Raimund aus der Gemeindeleitung Körne bitte ich nach vorn zu kommen. Das ist wirklich toll, dass ihr alle da seid, glaube ich, so ziemlich. Und das, finde ich, verdient auch einen Applaus. Das ist doch wirklich erstaunlich, oder? Und großartig. Ihr Lieben, heute steht ein ganz tolles Wort Gottes in der Losung als Wochenspruch. Und ich fand das so gut, da habe ich mir gedacht, das ist wirklich genau der Punkt, um den es geht. Aus Daniel 9, Vers 18. Da lesen wir, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das hat damals der Daniel gesagt, und die Situation der Gemeinde Gottes und des Volkes Israel, aber auch der neutestamentlichen Gemeinde, ist immer wieder die, dass wir nämlich begreifen, wir müssen beten, damit etwas Neues geschieht, damit Gott Wege ebnet, die wir wohl im Herzen haben können, aber es wird nicht, wenn Gott nicht seinen Segen gibt. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Damals die Menschen, die waren so drauf, dass sie Gerechtigkeit verbanden, sie vor allem mit einem Halten der Gebote und einem genauen Tun dessen, was die Vorschriften des Kultus vorgaben. Und wir sind heute, glaube ich, ein bisschen anders noch unterwegs. Die Gebote Gottes sind für uns noch genauso wichtig, aber eigene Gerechtigkeit, da spielen bei uns noch andere Faktoren eine Rolle, nämlich sowas wie, wir sind gut, wir schaffen das. Wir sind begabt, was soll uns aufhalten? Wir sind viele und da kann uns nichts mehr passieren. Und all das ist kalter Kaffee. Das ist unsere eigene Gerechtigkeit, oder sie wäre es, wenn wir so denken würden, wenn wir uns die Dinge einfach auf die eigenen Fahnen schreiben. Ihr habt ein großes Anliegen auf dem Herzen gehabt und ihr seid als Gründungsteam losgegangen und habt dabei nicht auf eure Gerechtigkeit vertraut, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und etwas von dieser großen Barmherzigkeit, nein, sehr viel davon sehen wir hier heute Morgen. Es ist super gut gegangen. Erstaunlich gut gegangen. Mit ganz viel Unterstützung und Schub Gottes. Und manchmal, ich zumindest, den Atem angehalten und gesagt, die nächste Kurve kommt. Aber ihr habt ein stabiles Fahrwerk.
Ihr seid durchgekommen. Super gut. Und das ist einfach großartig. Wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. Und dafür wollen wir bei aller Freude und Dankbarkeit, die wir euch als Menschen persönlich empfinden, dafür wollen wir vor allem Gott danken, dass er seine Barmherzigkeit erwiesen hat und dass heute das vor unseren Augen hier steht, wofür wir lange gebetet haben, was unsere Vision war. Gott hat sie wahrgemacht. Wir wollen jetzt für euch beten und zwar wollen wir das in zwei Phasen tun und an der Stelle übergebe ich zunächst mal das Mikrofon an den Reimer.
Ja, ich möchte einfach auch nochmal vielleicht einen Satz dazu sagen. Ich denke, wir haben ganz klein angefangen damit, dass Gott uns einen Blick gegeben hat für Tochtergemeinden mit großem Zittern und Zagen und konnten es kaum glauben, dass Gott das so von uns möchte. Und lange Zeit haben wir auch gezittert und ich muss einfach sagen, ich bin überwältigt, wie wir heute staunen können über das, was Gott getan hat. Das hätten wir uns nicht träumen lassen, dass Gott seinen Willen sozusagen auch wirklich so umsetzen möchte und tut. Und ich denke, das ist wirklich ein Grund, dass wir jetzt auch danken sollten. Wir wollen euch ganz bewusst unter Gottes Segen stellen. Ich denke, das ist ein großes Vorrecht, das wir haben, dass wir segnen dürfen. Und dass wir auch als Muttergemeinde segnen dürfen. Aber wir wollen dabei auch Gott wirklich danken für seine Herrlichkeit, die er auch in eurem Weg jetzt wieder erwiesen hat. Dass er wirklich uns zum Staunen bringt, weil er Menschen liebt. Und weil er uns beauftragt. Ich denke, wir dürfen auch danken für den Gottesdienst heute vielleicht. Und ich denke, wir bitten einfach auch um Kraft dafür, dass er euch auf dem Weg weiter begleitet, aber auch immer wieder die Kraft gibt, die ihr braucht für eure Arbeit. Ihr habt einen Gehorsamsschritt getan, indem ihr euch habt senden lassen und Gott möchte euch die Kraft dazu geben. Ich lade einfach dazu ein, dass einige von uns jetzt beten, um Segen, danken für das, was wir hier erleben durften und ich schließe dann dieses Segensgebet ab. Ja, wir stehen bitte dazu auf und ich lade ein, dass einige sich...
Du hast eine große Leidenschaft für Gemeinde und für Dortmund. Und du hast geschenkt, dass wir erleben dürfen, dass eine alte Gemeinde, eine fast 100-jährige Gemeinde, Mutter geworden ist. Dir sei Lob und Ehre dafür. Und wir möchten dir danken, dass wir dein Wirken für uns Menschen zu jeder Zeit erkennen, sehen und bestaunen dürfen. Herzlichen Dank für deine große Gnade. Amen.
Haben wir nicht verstanden, was du machen wolltest. Es war nicht immer Einigkeit. Aber letztendlich haben wir gesehen, was du machen kannst. Und ich danke dir für die Leute, die den Mut hat, die Überzeugung hat und den Glauben an dir, um diese Arbeit fortzuführen und dir zu vertrauen. Und wir sehen, was für Frucht schon davon gekommen ist. Und wir bitten um deinen Segen weiterhin in den Jahren zu kommen.
Herr Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde und wir danken dir, dass du Menschen berufst in deine Gemeinschaft. Danke, dass auch jetzt in Dortmund West so viel Leben entstanden ist und ich möchte dich auch bitten, dass du weiterhin mit ihm bist, du segnest und dass noch viele Menschen auch dazu finden. Amen.
Herr, ich danke dir auch für diesen Schwerpunkt, den diese Gemeinde Dortmund-West hat. Wir sind die Muttergemeinde, aber wir sehen einfach, dass dieses Kind selbstständig ist und dass sie es loslassen und ja, dass wir noch viel voneinander lernen können. Und das, ja, das haben wir heute auch durch die Predigt gehört. Und danke dir einfach dafür, dass du auch ja, dass dort immer wieder Menschen zeigst, die uns anreizen können, noch wirklich in diese Richtung Gemeinschaft zu gehen und den anderen zu sehen und ja, auch wirklich das zu leben, was wir oder über Seminare und Workshops und sowas alles berichten. Amen.
Ja, Herr, wir wollen dich wirklich von Herzen loben und preisen für das, was du getan hast. Wir wollen dir danken, dass du hier die Geschwister beauftragt hast und dass sie diesen Schritt auch gegangen sind. Dass sie sich von dir ganz neu in diese Aufgabe haben stellen lassen. Und Herr, ich möchte dir auch danken für das, was sie uns heute zurückgegeben haben. Einfach nochmal auch die Ermutigung, ja eigentlich auch ja, ein Zeugnis dafür, dass du uns auch beauftragst, einfach deine Liebe weiterzugeben. Dass sie diesen Auftrag verspürt haben und lernen wollen, den immer gehorsamer auch zu leben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das auch weiter lernen dürfen. Deine Liebe weiterzugeben. Ich möchte dir einfach danken für das, was du uns heute auch geschenkt hast durch die Tochtergemeinde Dortmund West. Danke, dass wir daran wirklich erkennen dürfen, dass du hier am Werk bist und dass du gegenwärtig bist und dass du sie begleitest. Ja, und darum wollen wir dich jetzt nochmal ganz besonders bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen dieser Gemeinde, aber auch die Gemeinde insgesamt unter deinen Segen stellst. Herr, wir wissen, dass es nicht an unserem Engagement und an unseren guten Ideen liegt, sondern dass wir wirklich dein Handeln umsetzen wollen, dass wir wirklich erkennen wollen, was du tun willst. Und darum bitte ich dich, dass du sie segnest und dass du sie leitest. Und Herr, ich bitte dich auch ganz herzlich, dass du ihnen die Kraft gibst. Du siehst, dass in der kleinen Gemeinde manche vielleicht sehr stark auch herausgefordert sind. Ich bitte dich, dass du ihnen immer wieder neuen Mut und neue Kraft gibst und bewahre du sie davor, dass sie ermüden. Danke, Herr, dass du wirklich derjenige bist, der Kraft gibt. Und wir wollen dich auch ganz herzlich bitten, Herr, dass sie weiter Kontakt auch zu ihren BIPs haben und dass sie ja, sich immer wieder auch neu beauftragen lassen, Menschen einzuladen, Kontakt zu Menschen zu suchen, Herr, so wie wir das heute gehört haben und wie wir uns auch gerne von dir neu Impulse geben lassen wollen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du die Gemeinde segnest, dass sie wirklich ein Licht in Dortmund sein kann. Amen.
Ja, wir wollen beten, segnen und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir die Leiter eurer Gemeinde einfach noch einmal besonders segnen für ihren Dienst, für ihre Aufgabe, die jetzt ja auch vor euch liegt. Und deswegen bitte ich einfach mal die Leiter, hier nach vorne zu treten, damit ich für euch nochmal speziell beten kann, die Gemeindeleitung. Ja, und vielleicht sagt ihr uns auch nochmal kurz, wozu ihr so, ihr könnt euch nochmal einen Augenblick setzen, nachher stehen wir nochmal auf. Wenn euch das so anstrengend wird, setzt euch auch gerne. Mit den Kindern, könnt ihr mir vorstellen, ist das schweißtreibende Arbeit. Vielleicht erzählt er kurz, was ihr so macht. Wir haben eben schon auf den Bildern was gesehen, aber das, glaube ich, hilft uns auch nochmal für das konkrete Gebet, euch weiter zu begleiten.
Ja, ich bin verantwortlich für den Bereich Kinder, Jugend, Familie. Klingt sehr weitgreifend. Jugend ist noch nicht viel, beziehungsweise wir probieren die Jugendlichen, soweit es geht, in den Gottesdienst zu integrieren, beziehungsweise als Mitarbeiter, meine wertvollsten Mitarbeiter sind die Teenies und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die da sind. Ansonsten leite ich die Kinderkirche, eine integrative Geschichte, das macht ganz viel Spaß, ist sehr spannend zu gucken, wie kann man alle Kinder packen, das ist eine sehr nette Sache, ja, das ist so mein Aufgabenschwerpunkt.
Ich fühle mich so ein bisschen manchmal als Libero, weil ich keinen konkreten Geschäftsbereich habe, wenn man so will. Also ich bin der Sprecher der Gruppe, habe den Kontakt zur Körne gehalten, zum Arne oder auch zum Andreas vorher. Zum Andy, Entschuldigung. Und auch den Kontakt zum Bund. und habe dort meinen Coach, und das ist ganz wichtig, und stelle so die Schnittstelle dar. Und mein Aufgabengebiet ist natürlich dann auch dabei, die Vision einfach voranzutreiben und mit uns zusammen als Leitung das Ganze einfach umzusetzen, was uns so in den Köpfen rumspielt und was Gott uns ja aufs Herz legt.
Ja, mein Verantwortungsbereich sind die Gottesdienste, hauptsächlich die Planung für den VIP-Gottesdienst und für die Kreativ-Gottesdienste mit einem jeweils unterschiedlichen Team. Und wir beide sind dann zusammen verantwortlich für die Predigten in den Gottesdiensten.
Jo, ich bin der Kassierer. Gut. Manchmal habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen und auch ein bisschen Angst. Und ich hoffe, dass Frank Dustmann ein guter Lehrer für mich ist. Und ich habe schon einige Fragen. Und ansonsten bin ich zuständig so ein bisschen auch für die Organisation und halte auch so die Verbindung zur Elias-Gemeinde und sehe zu, dass wir unsere Räumlichkeiten dann immer gut nutzen können.
Ja, wir sind ja in einem Gemeindehaus, wo wir jeden Sonntag die Sachen aufbauen und abbauen dürfen. Und ich versuche eigentlich, unsere lieben Leute nach ihren Begabungen einzuschätzen und liebevollerweise die Leute dann auch anzusprechen, ob sie jeden Sonntag kommen und die Stühle auf- und abbauen. Das ist natürlich manchmal eine undankbare Aufgabe, aber da muss ich euch ganz herzlich danken, dass ihr so toll mitmacht, denn das ist so meine Aufgabe und ich halte mit Wolfgang auch noch Kontakt zu der Gemeinde.
Ich bin zuständig für die Hauskreisarbeit, das heißt neue, die dazukommen. Wollen ja auch in den Hauskreis gehen, das heißt neue Hauskreise bilden, Koordination etc. Und ich bin auch noch zuständig für die Mitgliedsaufnahmen.
Ja, ich möchte jetzt Gott für euch als Team gemeinsam um seinen Segen bitten, aber auch für euch als Einzelne und persönlich. Und ich komme zu dir, Sigrid Affangen, an. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dir die Ehre geben dürfen und deine Barmherzigkeit loben. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du dieses Leitungsteam dieser neuen Gemeinde segnest. Und das hast du schon reich getan. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie immer wieder neu ermutigst und dass sie das auch, was geschehen ist, als Bestätigung von dir nehmen dürfen, Herr, darüber loben wir dich. Wir bitten dich, dass du sie segnest in ihrem Zusammenspiel und dass du mit ihnen bist in ihren persönlichen Aufgaben. Und so segne dich, Sigi, der Herr, dein Gott, der dich liebt. Siegfried, der Herr, segne dich mit deiner besonderen Gabe, Menschen zu verbinden, wahrzunehmen und in Hauskreisgruppen zu verbinden. Er segne dich, dass die Vernetzung gelingt und dass du wahrnimmst und wahrnehmen kannst, was die Gemeinde auch braucht, um die VIPs einzubinden. So segne dich, dein dich liebender Herr. Lieber Armin, der Herr, dein Gott, er segne auch dich mit neuer Leidenschaft, immer wieder die Menschen der Gemeinde zu koordinieren und sie an die Arbeit zu führen, in den Gottesdiensten, in den vielerlei. Der Herr rüste dich mit besonderer Geduld dafür aus und mit Einsicht auch für die Leistungsgrenzen der Einzelnen. Der Herr ermutige dich aber auch, auf sie zuzugehen, damit nicht wenige alle Arbeit tun müssen, sondern sich viele, die viele Arbeit teilen. Amen, so segne dich der Herr, dein Gott, der dich liebt. Und lieber Wolfgang, der Herr, der dich kennt und der über dir gewacht hat bei deiner schweren Herz-OP, die dir das Leben neu gegeben hat und auch neue Lebensfreude, der hat dich begabt und gesegnet auch mit dieser Gemeinde. Wir danken dir, unserem Gott, Herr, dass du dem Wolfgang einen ganz neuen Lebensabschnitt eröffnet hast. Und wir bitten dich, Herr, dass er weise ist, von dir ausgerüstet in dem Umgang mit der Elia-Gemeinde, mit den arbeitstechnischen und verwaltungstechnischen Fragen. Schenk ihm auch Überblick über die Finanzen. Schenk ihm da deine Weisheit, dass er die Gemeinde wirklich gut im Auge hat, sodass wachsen kann, Herr, was wachsen soll und wozu wir auch Geld brauchen. Lieber Wolfgang, der Herr, der dein Gott ist und der dich liebt, er segne dich mit seiner Kraft. Amen. Und Lina, Ina, wir stehen bei dir und wir danken unserem Herrn für dich. Wir danken dir, dass er dich begabt hat, Gottesdienste ganz großartig auszurichten. Dass er dir eine Gabe gegeben hat, viele Menschen zu führen. Dass er dich auch begabt hat, zu predigen und sein Wort zu verkünden. Herr, unser Gott, in diesem Dienst bitten wir dich für die Ina. Schenk du ihr deinen Heiligen Geist immer wieder neu. Gib ihr die Zeit, sich zurückzuziehen und über dein Wort nachzudenken, auf dich zu schauen, dich anzubeten, Kraft von dir zu empfangen. Liebe Ina, der Herr, dein Gott, er segne dich mit seinem Heiligen Geist und Jesus Christus spreche in dein Herz, dass du weißt, was du sagen sollst. Amen. Lieber Klaus, Jesus Christus, der dich kennt und der deinen Weg mit dir gegangen ist, der sich dir besonders zugewandt hat mit einer ganz großen Zahl von Gaben. Er gebrauche dich weiterhin, diese Gemeinde zu leiten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für Klaus um deine Kraft. Wir bitten dich für ihn um deinen Segen. Wir danken dir für die Weisheit, die du ihm bisher geschenkt hast. Wir danken dir für das Wort, das er uns heute Morgen gegeben hat und bitten dich, dass du ihn auch in der Gemeinde in Dortmund West weiter zum Segen setzt, in der Verkündigung deines Wortes. So segne dich, lieber Klaus, der Herr, dein Gott, der dich kennt und liebt. Und liebe Anja, wir beten für dich. Wir beten für dich, der du ganz viel trägst. Wir bitten für dich, dass der Herr dich segnet in deiner Familie. Und wir loben ihn, dass er dir Kraft gibt, immer wieder sich Menschen zuzuwenden, vor allem den Kindern und den Jugendlichen. Liebe Anja, der Herr segne dich, wenn du mit den Kindern zusammen bist. Wenn du dir Gedanken machst für die Kinderkirche. Wenn du mit den Kindern singst und tanzt und springst und ihnen die Liebe Gottes verkündest. Darin, lieber Anja, segne dich der Herr, dein Gott, der dich liebt und dir Kinder gibt, wie wir alle seine Kinder sind. Amen. Und wir werden am Ende dieser Ansagen unsere Kollekte einsammeln und einlegen. Aber das ist mir im Moment nicht das Wichtigste. Das neue Gemeindeforum ist da. Ich habe euch eben eins vorgelesen aus dem Jahr 2009. Und es gibt das Neue und ihr merkt, das muss man lesen, dann ist man informiert. Und manchmal hat das geradezu historische Bedeutung. Alle Gäste unserer Gemeinde sind ganz herzlich gegrüßt und wir freuen uns, wenn ihr weiter bleibt, noch zum Kaffee draußen. Und die Gemeinde ist eingeladen, nochmal unsere Geschwister zu verabschieden, die mal in den Arm zu nehmen und ihnen alles Gute zu wünschen. Heute nach diesem Gottesdienst setzen wir unseren Alpha-Kurs für die Jugendlichen fort. Da freue ich mich drauf, seit am Start 12 Uhr geht es los. Am Dienstag, dem 2.2., also jetzt sehr bald, haben wir die Gemeindeversammlung hier. Und in dieser Gemeindeversammlung geht es ganz entscheidend um die Frage, ob wir einen zweiten Pastor einstellen würden. Ihr habt eben gehört, auch das gehört zu unserer Perspektive und Vision. Ihr findet dazu auch noch einmal Informationen, also alle Gemeindeglieder in ihren Fächern. Schaut euch das bitte an zur Vorbereitung dieser Mitgliederversammlung. Dienstag, 2.2. um 20 Uhr oben im Saal. Am Samstag, den 6.2. lädt unsere andere Tochter, noch darf ich das ja sagen, die FEG Holzwickede ein zum Frauenfrühstück. Und zwar beginnt das um 9 Uhr. Informationen liegen aus. Adelsberger aus der Gemeinde sind auch hier. Wendet euch bitte an sie, wenn ihr auch dazu Fragen habt. Frauenfrühstück um 9 Uhr am Samstag, 6.2. Dann haben wir ebenfalls am 6.2. den Missionstag oder den FEG-Impulstag Missionarische Diakonie. Der startet um 10 Uhr in der FEG Witten. Viele von euch wissen wir, das gehört zu unserer Vision missionarisch-diakonische Gemeinde sein. Und deswegen ist dieser Impulstag für missionarische Diakonie sicher auch eine gute Gelegenheit, sich neu auszurichten und motivieren zu lassen. Dann auf dem ausliegenden Blatt gibt es einen Fehler. Nicht am 7.2., sondern am 14.2. haben wir dann hier den Gottesdienst mit Familienzeit, also nicht nächsten Sonntag. Nicht, dass er dann alle hier sitzt und denkt, jetzt geht die Post ab für die Kinder. Das ist also erst eine Woche später. Aber am nächsten Sonntag, 20 Uhr, feiern wir das Abendmahl und dazu seid ihr alle ganz herzlich eingeladen. Alle, die persönlichen Glauben an Jesus Christus haben. Dann möchte ich auch noch ansagen, dass Judith zurück aus Haiti ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier ist, aber sie ist zurück. Hey Judith, steh mal auf. Später kannst du uns sicher noch mal einen Kurzbericht geben, heute nicht mehr, aber wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ich freue mich persönlich für dich, dass du jetzt nicht mehr draußen schlafen musst. Das hattest du ja geschrieben, wegen des Erdbebens auf Haiti hast du draußen geschlafen, damit dir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Jetzt hast du wieder ein Bett und hier bebt in der Regel die Erde nicht. Wir sind sehr froh, dass du bewahrt und wohlbehalten wieder zurück bist. Dann noch zwei Ansagen für euch. Nämlich, am 7.2. feiert ihr natürlich auch Gottesdienst, aber um 11 Uhr. Gut, ne? 11 Uhr, nächsten Sonntag, Dortmund West. Und dann habt ihr am 21.2. euer Teamtreffen. Auch da weise ich schon mal drauf hin. Ihr wisst, wen das betrifft. 21.2. Ich rede jetzt von Dortmund West. Ja, nicht? Alles klar. Gut. Soweit die Ansagen und jetzt haben wir unsere Sammlung. Verwendungszweck, es ist ziemlich kühl diese Tage und wir müssen tüchtig heizen und wer es warm haben will, gebe reichlich. Ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt und an der Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank euch für diese tolle Gestaltung. Das hat uns auch ein
Das hat uns auch einen intensiven Eindruck eurer Gottesdienste gegeben. Und das mit dieser E-Geige, das finde ich immer super stark. Das ist keine Geige. Okay, das ist eine Geige ohne E. Okay, das finde ich also richtig klasse. Ihr seid innovativ. Euch weiterhin alles Gute, wenn ihr nach Hause geht. Und wir sehen uns noch dann und wann. Und der große Tag, 28. März, hatte ich eben schon erwähnt. Jetzt wollen wir bitte aufstehen als Gemeinde, dass gemeinsam das Vaterunser noch beten und anschließend Gott um seinen Segen bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so segne du uns bitte, lieber Gott, segne du unseren Ausgang in diese Welt und segne uns mit dem Kommen deines Heiligen Geistes in unser Leben. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, unser Vater, wende uns deine Liebe zu und schenk uns dein Erbarmen. Amen.